So ist es. Schön, wenn wir das erleben, ne? Und das zu sagen ist schön und das zu erleben, dass wir es mit einem auferstandenen Jesus zu tun haben, mit einem auferstandenen Herrn, das ist immer wieder schön. Ich habe das große Glück, dass ich das heute Morgen erlebt habe und ich habe das auch nötig gehabt. Aber bevor ich jetzt zu meiner Predigt komme, möchte ich uns diesen Bericht von der Auferstehung einmal vorlesen, ne? Und da aus dem ich nehme den Text aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 28. Bevor ich das tue, bete ich noch einmal. Wir haben schon gebetet, aber ich möchte es nochmal tun. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir hier heute Morgen als deine Kinder zusammen sein dürfen, als Menschen, die du liebst, als Menschen, nach denen du dich ausstreckst. Herr, und dass du uns in deiner Gemeinschaft haben willst, in der Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, dass das unser Zuhause ist, dass das etwas ist, was wir selbstverständlich nutzen dürfen, worin wir uns bewegen dürfen. Wir danken dir, dass das heute Morgen gilt, Herr, dass du hier bist, um uns anzurühren, uns zu begegnen, Herr, und uns etwas von dir mitzugeben. Amen. Jesu Auferstehung. Als aber der Sabbat vorüber war, und der erste Tag der Woche anbrach, kam Maria Magdalena und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Erscheinung war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erbebten aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen, Dankeschön, stell noch dazu. Aber der Engel sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt und seht die Stätte. Kommt und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Und geht eilends hin und sagt es seinen Jüngern. Er ist auferstanden von den Toten. Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa. Da werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkünden. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach, seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht, geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Ganz schöne Geschichte. Ich habe gedacht, die möchte ich uns nicht vorenthalten, obwohl ich eigentlich ein bisschen anders in die Predigt einsteigen wollte. Aber das ist eine so wunderbare Geschichte mit einem Engel, weiß wie Schnee und der sich auf den Stein setzt. Wisst ihr so, wo ich denke, hallo, wenn sich das einer ausdenkt, wozu das alles, ne? Wisst ihr, warum setzt der Engel sich auf den Stein und die genaue Wiedergabe, wie das alles gewesen ist, das begeistert mich. Es begeistert mich, weil sowas hätte ich auch gern, würde ich auch gerne erleben, ne? Wisst ihr? So ein Engel Gottes, der kommt, rollt den Stein beiseite und sagt, guck mal, so sieht das aus. Und das, wird euch das beeindrucken? Wäre cool, ne? So. Wäre sehr cool. Aber das eigentlich wirklich Coole an dieser Geschichte, nur ganz kurz zu diesem Text, ist für mich, dass diese Frauen an das Grab kommen, dass da dieser Engel ist, wird beschrieben, wie das war und was der Engel denen sagt. Er sagt, hier, geht nach Hause, ne? Nach Galiläa war nach Hause. Ne? Geht nach Hause und dort werdet ihr Jesus treffen. Wo sonst? Ne? Ihr werdet Jesus dort treffen und erleben, wo ihr ihn früher auch erlebt hat. Diese Frauen hatten Jesus in ihrem Alltag erlebt, ne? Die waren nicht auf der Bibelschule und hatten nicht Theologie studiert, sondern die sind Jesus begegnet an ihren Wohnorten, ne? Der ist ihnen im Leben begegnet. Und jetzt sagt der Engel ihnen, geht zurück. Die Auferstehung bedeutet für euch, dass dieser lebendige Jesus euch immer noch dort begegnen kann und wird, wo ihr ihm sonst auch begegnet seid. Und das ist für mich ein frohmachender Aspekt, weil wir wissen das ja, ne? Wir sehen diesen Engel nicht, wir kommen nicht an dieses Grab, es sei denn, jemand reist nach Jerusalem und besichtigt das Grab Jesu. Aber diese Geschichte bleibt uns vorenthalten. Aber das andere, das wirklich Wichtige, dass der Engel sagt, geht nach Hause und Jesus wird euch dort begegnen, das ist heute immer noch möglich. Wenn auch nicht mehr in dieser Form, aber auch wir können Jesus da begegnen, wo wir leben und wo wir sind. So viel zu diesem Bericht von Ostern. Ja, wir, Monika, Lisa und ich waren in Dänemark, was nicht so ungewöhnlich, nichts Ungewöhnliches ist. Die, die uns kennen, die wissen, dass wir dort jetzt fast schon eine zweite Heimat haben. Wir waren in Dänemark und hatten einen doch ganz sehr schönen Aufenthalt dort. Und Dänemark ist so ein bisschen rau, ne? Noch ein bisschen rauer als hier. Immer so ein paar Grad kälter noch. Und jedes Mal, wenn wir hinfahren, im Herbst oder Ostern, dann frage ich mich, was tun wir hier eigentlich? Weil das doch ziemlich frisch ist dort, ne? Noch ziemlich. Eigentlich fliegt man ja in die Sonne, ne? Wenn man normal ist, hätte ich fast gesagt. Wir fahren nach Dänemark. Und als wir dort waren, war auch ganz schön, die Sonne schien zwischendurch und wir waren mit dem Auto am Strand und der Hund ist gelaufen und wir sind gelaufen. Das war ganz klasse. Aber etwas hat mich die ganze Zeit begleitet dort, wisst ihr? Und das waren Glocken. Die ganzen 14 Tage lang haben mir die Glocken geläutet und ich habe das gar nicht so richtig verstanden, ne? Überall sprießten, gepflanzt und auch irgendwo wild. Was sprießte hervor? Osterglocken, ne? Gelbe Blumen in diesem ganzen relativ trüben, ne, wo man dachte, Mann, da ist plötzlich richtig Farbe. Nicht so ein bisschen, da waren auch ein paar Tulpen und so, klar. Aber es waren Osterglocken da, die mich richtig begleitet haben und auch beeindruckt haben. Und dann habe ich ein bisschen darüber nachgedacht jetzt so, als wir zurückgekommen sind und habe auch ein bisschen im Internet geguckt und so. Ja, Osterglocken, wir wissen eigentlich, heißen die ja Narzissen oder genauer gesagt falsche Narzissen sogar. Aber diese gelben Blumen, die so dieses Jahr ja auch tatsächlich zu Ostern hier bei uns blühen, als wir nach Hause kamen, wir haben vor dem Haus so zwei Kübel, da hatte Monika so jämmerliche kleine Osterglocken eingepflanzt, ganz voll, aber eben klein und mickrig. Und als wir nach Hause kamen, im Dunkeln ausgestiegen sind, die Scheinwerfer leuchteten da drauf, konnten wir sehen, die waren aufgeblüht, richtig voll, nicht wie bei armen Leuten, hätte mein Vater gesagt, ne? Richtig fett. So, da habe ich gesagt, ach, jetzt kommst du nach Hause, hier läuten dir diese Glocken immer noch. Mir war das immer noch nicht so richtig klar. Aber dann habe ich mal geguckt, was ist eigentlich mit Osterglocken? Und da habe ich so ein paar Gedanken dazu gefunden und auch ein paar Gedanken gedacht. Die Osterglocken sind ja tatsächlich das ganze Jahr über wie tot, ne? Ich kann mich kaum mal an die Pflanzen erinnern. Also die Pflanzen, die gehen dann auch sofort bald ein. Nicht nur die Blüten sind weg, sondern die ganze Pflanze ist nicht mehr zu sehen. Sehr, sehr schnell. So, und zu Ostern brechen diese Pflanzen auf. Ne? Auf wie tot kommen sie, brechen sie hervor ins Leben. Ne? Und dann habe ich gedacht, ja, was ist das denn? Was ist das? Ne? Dass die heißen zu Recht Osterglocken. Diese Blumen, denn sie läuten im Grunde Ostern ein. Sie weisen uns mit ihrem Leben auf Ostern hin. Und zwar möchte ich einen Bibelvers dazu vorlesen, der davon spricht im Grunde. Hier ist zwar nicht die Rede von Osterglocken, sondern von Menschen, aber die Osterglocke ist so ein Bild für mich geworden. Für das, was Menschen erleben, oder genauer gesagt erleben können. Paulus spricht im 1. Korinther 15, Vers 42 davon. Er sagt, so ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Was gesät wird, ist verweslich. Was auferweckt wird, ist unverweslich. Was gesät wird, ist armselig. Was auferweckt wird, herrlich. Was gesät wird, ist schwach. Was auferweckt wird, ist stark. Kennen wir. Wer öfter schon mal auf eine, wenn man älter wird, ist man öfter auf Beerdigungen. Schon mal, ist euch das schon mal aufgefallen, ihr Älteren? Sehr oft ist da von diesem, dieser Text wird dort oft benutzt, ist aber gar nicht so trostlos, ne? Sondern ist eigentlich ein ganz toller Text, der von, davon spricht, nicht erst, wenn wir sterben, ne? Wir werden irgendwann sterben, aber nicht erst dann ist es oft armselig mit uns, ne? Wisst ihr? Wenn wir krank werden, wenn wir über Jahre nicht zu Potte kommen, wenn das, was eigentlich unsere Berufung ist, das, was wir eigentlich hinkriegen könnten und sollten vielleicht, wenn das alles gar nicht gelingt und wenn wir feststellen müssen, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch irgendwas in meinem Leben, in Anführungsstrichen, irgendwas in meinem Leben erreiche. Wir alle mal, haben sie uns ja beigebracht, man muss irgendwas im Leben erreichen. Stimmt das, was ich sage? Hier in Deutschland, ich weiß es nicht, wie es bei anderen war, in Russland, ich glaube überall, wird den Kindern vermittelt, man sollte in seinem Leben irgendwas erreichen. Ne? Was auf die Beine stellen und so. Und die Wahrheit ist, dass man doch irgendwann in seinem Leben schon an diesen Punkt kommt und viele an den Punkt kommen, vielleicht nicht alle, dass wir sagen müssen, Mann, hier, was Paulus sagt, Armseligkeit, ne? Finden wir in unserem menschlichen Leben. Wir sind noch nicht im Himmel. Wir sind noch nicht tatsächlich wirklich auferstanden zur Herrlichkeit, sondern wir leben noch in Armseligkeit und in Verweslichkeit, also dem Verfall unterworfen. So, und wir sind vielleicht so im Laufe unseres Lebens dann irgendwann auch schon ohne Blätter fast, ne? Wisst ihr? Wie die Osterglocke, dass da nur noch so ein paar armselige Blätter sind. Die will man ja, wir werden die ja rausnehmen aus dem Kübel vom Haus, ne? Wenn die ausgeblüht sind, dann kommen die weg. Weiß ich auch nicht. Die schmeißt man irgendwo hin, die kommen dann nächstes Jahr wieder, ne? Aber die werden jedenfalls weggenommen und es werden andere schön blühende Pflanzen hingesetzt, weil es eben eigentlich doch zu armselig ist. Vielleicht geht's dir auch so. Mir geht's manchmal so, dass ich denke, ganz schön armselig in meinem Leben. Aber Paulus spricht davon, dass diese ganze Armseligkeit, die teilweise unser Leben ausmacht, ne? Also zumindest wenn wir sterben, ist es dann doch so, dass das, was wir vorfinden bei einem Menschen, der stirbt, wenn er alt ist und krank, oft armselig wirkt. Ne? Dass man denkt, oh, oh, oh. Aber Paulus sagt, aus dieser Armseligkeit ist das, was hinübergeht, ne? Was in den Tod geht, aber was auferweckt wird, und das betrifft uns auch. Das betrifft uns. Das, was auferweckt wird, das ist herrlich. Das wird herrlich sein. Karl hat gesagt, dass das heute der größte Feiertag ist für die Christen, Ostern, ne? Und das ist so. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir in unserem Leben manchmal was zu feiern gehabt oder haben noch was zu feiern. Gut möglich. Aber dieser Punkt, dass wir in Herrlichkeit auferstehen werden und dass all dieses Leid und diese dieses Unvermögen und das nicht können und nicht schaffen und schwach sein und elend fühlen und elend sein, das alles wird nach dem Tod in der Auferstehung in Herrlichkeit vorbei sein. Und das sollte uns bewegen. Ne? Es ist schwer, uns das vorzustellen. Aber das ist das, was uns blüht. Das blüht uns, wie die Osterglocke. Uns blüht Herrlichkeit, liebe Geschwister. Uns blüht Herrlichkeit. So, jetzt noch einen kleinen Ausflug. Ich will da noch gar nicht mehr so lange machen. Ein bisschen darf ich. Heute Morgen, ne, könnt ihr euch das vorstellen, war mir gar nicht so, fühlte ich mich gar nicht so herrlich. Ne? Ist euch das auch schon mal so gegangen, dass ihr morgens wach werdet? Ich will nicht gleich von Depressionen reden. Ich weiß, dass wenn Menschen richtig depressiv sind, ich möchte da nicht anmaßend sein. Also ich war bestimmt nicht wirklich in einer Depression, aber mir ging es überhaupt nicht herrlich. Gar nicht. Und verschiedene Sachen, die mich so bewegt haben. Kennt ihr das, dass du ein paar Wochen hinter dir hast, wo du dann denkst, so, oh, jetzt ist aber gut? Kennt ihr das? Frag euch. Jetzt reicht's aber, ne? Ja, und da kommst du hier aus dem Urlaub wieder und bist hier und dann sollst du Ostern predigen. Ich dachte schon, vielleicht frage ich mal Karl, ob es dem vielleicht herrlich geht, dass der eine herrliche Predigt halten kann. Und dann habe ich gedacht, nee, das machst du jetzt nicht. Aber heute Morgen habe ich kurz gedacht, vielleicht hättest du lieber jemand anders bitten sollen. Nicht, dass ich nicht noch mehr wahre und vielleicht gute Sachen sagen könnte. Aber mir war nicht so recht. Darf man das als Christ so haben? Ich weiß es nicht. Mir war gar nicht so. Und dann habe ich auch gedacht, ist das eigentlich, so hatte ich, habe ich schon öfter mal gehabt, dass ich, Mensch, ist das auch ehrlich, wenn du dich da jetzt hinstellst, ne? Und sagst ein paar wahre Dinge. Und plötzlich, als ich musste nochmal nach Hause, weil ich musste Tabletten nehmen, die ich pünktlich nehmen musste, die hatte ich vergessen, bin ich nach Hause gefahren und habe unterwegs so, fiel mir plötzlich etwas ein, was ich auf Bibel-TV gesehen habe. Guckt ihr manchmal? Ja? Und da einer von den alten lutherischen Pastoren, ich komme gerade nicht auf seinen Namen, der lehrt da dann immer so. Das kenne ich von früher, da wird so Bibellehre gemacht. Echt klasse. Richtig gut. Und da hat er an einer Stelle sprach er davon, dass Paulus sich darüber freut, dass diese Leute, ich weiß gar nicht, welcher Brief das war, also an die er geschrieben hat, dass diese Leute daran interessiert sind, dem Herrn zu gefallen. Hört ihr, was ich sage? Diesem auferstandenen Jesus. Paulus freut sich darüber, dass die Gemeinde, an die er schreibt, dass diese Leute offensichtlich daran interessiert sind, dem Herrn zu gefallen. Und als mir das so einfiel wieder, ne, ging es mir schlagartig besser. Weil ich gesagt habe, das ist ja alles ganz einfach, ne? Alles richtig, ihr wisst ja, es recht zu machen, jedermann ist eine Kunst, die niemand kann, ne? Also, das kann ganz schön Stress machen mal. Und dann kommt dieser Satz aus diesem Brief mir wieder in den Kopf und ich denke, ja, das möchte ich. Liebe Geschwister, das möchte ich. Glaubt ihr mir das? Ich möchte dem Herrn gefallen mit dem, was ich tue. Nicht, um mir den Himmel zu verdienen oder so, ne? Früher, als ich noch nicht so müde war und so geschlagen wie heute, da war es so, dass ich zum Beispiel Monika, ne, immer zu gefallen wollte. Geht dir das auch so, dass du deiner Frau gefallen willst, deinem Mann gefallen willst? Muss man dich dazu zwingen? Muss man sagen, jetzt gib dir mal Mühe, also Monika, zu Anfang, ich hab alles gemacht, was so einen guten abgibt. Wisst ihr, was ich meine? Nicht, weil, da musste man, ich, nicht um einen Lohn zu empfangen oder so, sondern weil ich ihr einfach gefallen wollte. Weil sie mir gefallen hat und ich wollte ihr gefallen. So. Und ich glaube, wenn doch Jesus in unserer Mitte ist, wenn er doch hier ist heute Morgen und gestern und morgen, dann ist es doch eine gute Idee, wenn ich sage, ja, das möchte ich. Möchte dir gefallen, Jesus. Ich weiß, wie Jesus ist. Wisst ihr, wie Jesus ist? Ich frage euch mal. Wer von euch ist schon ein paar Jahre Christ? Die meisten. So. Irgendwann hat man eine Ahnung davon, wie man dem Herrn gefallen kann. Stimmt das, was ich sage? Ich hoffe das. Ich hoffe, dass wir eine Ahnung davon haben. Ich weiß, was Monika gefallen würde. Das gelingt mir nicht immer. Aber ich weiß auch, was Jesus gefällt. Weißt du das? Ich weiß, was Jesus gefällt. Ich habe die Bibel rauf und runter gelesen, war auf der Bibelschule, bin seit 50 Jahren in Gemeinde. Habe alles Mögliche falsch gemacht und manches richtig. Ich weiß ungefähr, was Jesus gefällt. Ich weiß nicht immer, mache nicht immer alles richtig. Aber ich weiß ungefähr, was seiner Art und Weise entspricht. Geht dir das auch so? Ja, wenn du ein bisschen schon mit dabei bist, dann weißt du so ein bisschen, was Jesus gefällt. Ne? Liebe zum Beispiel, Menschen lieben, ne? Was das dann auch immer heißt nachher. Ne? So, das weiß man. Und dann hat man auch eine Idee davon, wie man das machen kann, wenn man das schon mal gemacht hat mit ihm zusammen. Eine Ahnung davon, was das bedeuten kann, Jesus zu gefallen. Und das hat mir plötzlich ganz neue Kraft und ganz neuen Mut gegeben, weil ich das Gefühl hatte, dass Jesus tatsächlich, der Auferstandene, mir zugezwinkert hat und gesagt hat, Ulrich, was ist los mit dir? Ab, ne? Dem Herrn, es reicht doch, wenn du mir gefallen möchtest. Jesus weiß das, dass du ihm gefallen möchtest. Mit dem, was du so verzapfst und versuchst. Das weiß er. Und er freut sich darüber. Dieser auferstandene Jesus in unserer Mitte. Abschließend ist mir dann ein Vers eingefallen, den ich euch noch mitgeben möchte. Dazu, zu diesem dem Herrn gefallen, das ist noch eine Steigerung, da spricht Paulus davon im Philipperbrief, Kapitel 3, Vers 10. Also ich bin neu angerührt worden, weil ich gedacht habe, okay, ich will ja Jesus gefallen eigentlich. Das ist meine Triebfeder und das reicht auch als Triebfeder. Da muss ich nicht unbedingt immer zu Applaus haben. Müssen mich nicht immer alle ganz doll lieb haben und mir nicht immer beipflichten. Ich möchte dem Herrn gefallen, du möchtest dem Herrn gefallen, lieber Mitchristin. Und Paulus setzt noch einen drauf. Er sagt, was er möchte. Und das hat wieder was mit Ostern zu tun. Philipper 3, Vers 10, da sagt er, ihn möchte ich erkennen. Ihn möchte ich erkennen. Ich möchte wissen, wie Jesus drauf ist. Ich möchte wissen, was Jesus jetzt gerade tun würde. Ne? Ich möchte wissen, wie ich ihm gefallen kann. Das ist hier, darum geht's. Ich möchte ihn erkennen. Ich möchte wirklich wissen, was Jesus empfindet, was er sich wünscht, was er gut findet, wie er drauf ist, wie er tickt. Ich möchte ihn erkennen. Ihn möchte ich erkennen und, das dürfen wir uns mitnehmen, und die Kraft seiner Auferstehung. So, by the way, Paulus hat ja, dahinter steckt ja ein Gedanke, ne? Stell dir mal vor, du erkennst die Kraft der Auferstehung. Wisst ihr? Es ist so wie den goldenen Gral finden oder heiligen Gral finden oder sowas. Wenn ich die Kraft der Auferstehung erkenne, erfasse, wenn die in mein Leben kommt, wenn die Kraft der Auferstehung, das will ich, sagt Paulus, ich möchte diese Kraft in meinem Leben haben, damit sie mich auch durch den Tod bringt. Ne? Offensichtlich ist Paulus davon überzeugt, dass es eine gute Idee ist, diese Kraft der Auferstehung Jesu hier und heute in seinem Leben zu haben. Vielleicht für uns auch gut, uns danach auszustrecken, nach der Kraft seiner Auferstehung. Und er fügt hinzu, offensichtlich hat das was damit zu tun, und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden. Paulus, unser aller Christenvorbild, hätte ich fast gesagt, der das Ding in die Welt gebracht hat, tatsächlich das Evangelium verbreitet hat, dieser Paulus wollte die Kraft der Auferstehung Jesu erkennen. Erstens wollte er Jesus erkennen, ihm gefallen, wollte seine Kraft, die Kraft seiner Auferstehung erkennen. Und dann fügte er hinzu, und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tod gleichgestaltet werden. Er hat gesagt, Paulus wusste, ich muss sterben. Ne? Das wissen wir alle. Aber Paulus wusste noch etwas, dass wir gut daran tun, wenn wir hier und heute uns mit in diesen Tod Jesu hineingeben, um Zugang zu dieser Auferstehungskraft zu bekommen, dass wir schon hier Anteil haben an seinem Auferstehungsleben. Davon spricht Paulus im Römerbrief an einer anderen Stelle. Anteil, dass wir mit Christus gestorben sind und auferstanden. Das ist ein Zustand, den Paulus in seinem Leben angestrebt hat. Vielleicht ist es eine gute Idee, darüber an Ostern mal nachzudenken. Was heißt das? Dass wir Anteil haben an seinem Auferstehungsleben in Zukunft, auch hier schon zum Teil. Was heißt das? Und was hat das mit dem Tod zu tun und mit dem Tod unserer alten Natur? Was hat das mit unserer liebe Getaufte? Was hat das mit unserer Taufe zu tun? Nehmt es doch mal mit. Ich bin getauft. Ich bin in den Tod gegeben mit Christus. Und ich habe ein Anrecht auf Auferstehungsleben hier und heute. Und in Zukunft, nach meinem körperlichen Tod im Himmel. Amen. Ja.